Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 30 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Normalerweise ja mein Linemate am Mikrofon, Stefan Usdorf, den muss ich gleich entschuldigen. Krankheitsbedingt heute leider nicht mit dabei, aber ich habe dafür einen tollen Gast bekommen, den möchte ich ganz kurz vorstellen, bevor wir ins Gespräch gehen. Er hat nämlich 4 Jahre für die Ottawa Senators und 1 Jahr für die Atlanta Thrashers in der NHL gespielt. Er zählt bis heute zu den 3 besten deutschen Checkern in der National Hockey League, also hat da auch ein Stück weit Geschichte geschrieben. In insgesamt 5 Saisons in der NHL hat er in 315 Spielen satte 704 Checks ausgeteilt. Statistisch kommt er also auf pro Stunde in der NHL auf fast 10,5 Hits. Wir sprechen also von einem sehr physischen Spieler. Das zeigt auch der Blick auf seine Statur, 1,90 Meter groß, 100 Kilogramm schwer, ein bisschen drüber, glaube ich, zu seiner besten Zeit auch noch. Er war einer der gefürchtetsten Stay-at-Home-Verteidiger, die Deutschland jemals exportiert hat. Und zeitweise auch ein unangenehmer Power-Forward, wenn er mal ein bisschen nach vorne geschickt wurde. Darüber sprechen wir gleich. Gefürchtet war er unter anderem auch bei den Schiedsrichtern, denn die mussten ein ums andere Mal diese Handbewegung nach oben machen. In 13 seiner 18 Profijahre hatte er nämlich mehr Strafminuten als Spiele. Auf die Erklärung dazu bin ich auch sehr gespannt. Deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, Christoph Schubert. Grüß dich, Schubi.
Servus, Ruppi, grüß dich.
Wir reden gleich über Strafminuten und die Handbewegung der Schiedsrichter nach oben. Vorher natürlich unser Audio-Poesie-Album im Hockey-Stil. Ich schlag's kurz auf. Starten mit Frage Nummer 1. Was war denn immer dein Pre-Game-Meal?
Mein Pre-Game-Meal war immer Spaghetti Bolognese und ein Schnitzel dazu.
Wie kommt's denn zu der Kombination?
Mein Gott, das hat damals in München, damals bei den Barons noch angefangen. Ich mag einfach Schnitzel sehr gern. Und Spaghetti Bolo habe ich wirklich seit dem Nachwuchs schon gehabt. Da hat meine Mama die immer gemacht. Und ich habe das immer übernommen. Und irgendwann gab es mal den Tag, warum kann ich nicht beides machen? Und seitdem war wirklich, egal wo ich gespielt habe, war immer Spaghetti Bolo und ein schönes Schnitzel. Und wurde meistens immer erst ausgelacht. Und dann haben es viele Spieler übernommen. Also von daher, so schlecht war es dann doch nicht.
Offensichtlich nicht. Frage 2, was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Alec. Also natürlich, dass ich halt meine meiste Zeit in Ottawa war natürlich Ottawa schon geil. Wo es aber wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, immer wieder für mich war es in Montreal und in Tampa Bay.
Hört man tatsächlich häufiger. Montreal, glaube ich, einfach von der Atmosphäre her. Ja. Warum Tampa?
Weil Tampa einfach eine sehr schöne Stadt erstens mal war. Nicht zu groß, nicht zu klein. War immer sonnig, war warm. Und irgendwie habe ich immer, es gibt ja so Stadien, wo man einfach sich wohlfühlt, wo man immer irgendwie gut spielt und gute Spiele abliefert. Und deswegen hat das alles zusammengepasst worden.
Okay. Wer war denn für dich dein unangenehmster Gegenspieler?
Ja, auf die Frage habe ich mich schon gefreut, weil da gab es ja einige zu meiner Zeit. Also da waren ja wirklich ein paar Brecher mit dabei, wo ich da drüben gespielt habe. Aber ich sage immer wieder, die beste Story war Stanley Cup Finale und Chris Pronger. Der Typ hat sich keinen Millimeter bewegt, wenn man den gecheckt hat. Also du hast es ja gerade vorgelesen, ich war ja auch ein bisschen unterwegs, ein paar Checks zu fahren. Aber das war einfach eine Eiche. Der hat sich keinen Millimeter bewegt und ich habe mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Es war ja wirklich ein Monster. Aber ich habe es immer wieder versucht. Ich habe es leider nicht geschafft.
Ja, wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, dann frage ich mich, wer das überhaupt schaffen konnte. Vielleicht finden wir ja nochmal einen für die Sendung zu verpflichten. Ja. Aber Wahnsinn. Vielleicht geht die nächste Frage einher mit Chris Pronger. Wer war oder ist denn dein Vorbild?
War Niklas Lidström. Schon immer von klein auf. Damals natürlich als Jungspund, da hat man nicht so viel NHL noch nicht mitbekommen damals, aber das war immer wirklich einer, wie der das Spiel da hinten kontrolliert hat. Auch dann durfte ich ja ein paar Mal gegen ihn spielen und das war wirklich von klein auf mein Vorbild. Und zu Recht, was der da alles geschafft hat und erlebt hat und erreicht hat, da ziehe ich wirklich nur den Hut vor.
Ja. Was war denn dein emotionalster Hockey-Moment?
Ich glaube schon, dass ich mein erstes Spiel in der NHL, das war in Toronto, Hockey Night in Canada und durfte in die Starting Six. Also das war schon, wo ich sage, alter Schwede. Also das war wirklich das war schon eine krasse Sache im Positiven. Klar, wenn man jetzt das Negative nehmen möchte, war wirklich das Stanley Cup Finale verloren. Und da habe ich aber zwei, und deswegen sind es zwei bei mir, die Geschichte mit dem Freezers aus. Das war aber für mich emotional größt, also wirklich eine unfassbare Niederlage leider.
Da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Ich glaube, auch der Name Christoph Schubert geht mit den Hamburg Freezers für immer irgendwie einher. Also ich habe das auch, das Erste, an was man denkt, ist wirklich diese Geschichte mit den Freezers. Vorher füllen wir noch unser Poesiealbum gar aus mit meiner Lieblingsfrage zum Schluss, Schubi. Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Ich könnte es dir nicht sagen. Also meine Mama hat immer gesagt, du musst auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Die habe ich dann angefangen als Versicherungskaufmann. Habe ich aber dann ganz schnell abgebrochen. Da konnte ich dann irgendwie mein Vater und ich meine Mutter überreden, dass wir gesagt haben, gib uns mal ein Jahr, wir probieren es mal. Damals Max Fedra auch gesagt hat, du Schubi, also du bist jetzt schon Teil der Mannschaft, da musst du auch hundertprozentig mitmachen. Wir konnten sie überreden. Deswegen weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob es dabei geblieben wäre, aber ich denke mal, wahrscheinlich irgendwo ins Büro rein.
Okay. Interessant, ich klappe das Ganze mal zu, Schubi. Die erste Frage, die ich eigentlich an Stefan Ustorf und dich stellen wollte, wie gesagt, Stefan heute ja leider nicht mit dabei, in Gedanken sind wir bei ihm, ganz klar, und damit auch mit der Frage, die jetzt kommt. Stefan war ein knüppelharter Stürmer, hat auch die eine oder andere Strafzeit gesammelt. Dasselbe würde ich über dich auch sagen, harter Verteidiger, unangenehm zu spielen. Für alle jüngeren Zuhörer, es gab ja, glaube ich, das eine oder andere Duell zwischen euch beiden in der DEL. Wie haben die Duelle ausgesehen, wenn ihr euch mal auf dem Eis getroffen habt?
Ich glaube, die waren hart. Also, der Stefan war natürlich in Berlin. Muss dir ja vorstellen, Berlin, Hamburg, Derby, großes Duell. Und klar, das, was der Stefan da in Berlin gemacht hat, da ziehe ich einfach nur den Hut vor. Aber du hast schon recht, der war knüppelhart. Er ist ja, das ist ja Stefan immer sein großes Tool gewesen. Er ist ja ein richtig schlauer Spieler gewesen. So. Und wenn er halt mal was gemacht hat, hat er es so schlau gemacht, dass keiner mitkriegt. Also, und ich hatte ja öfters mal das Vergnügen, dass ich mit dem Stefan dann zum Schiedsrichter musste. Ich bin ja nicht zu Wort gekommen. Ey, was der die Folge textet hat, das ist ja Wahnsinn. Und dann irgendwann, er sagt, Stefan, ist jetzt auch mal gut, also nochmal, das war aber im Nachhinein, ich kann so drüber lachen. Aber in den Ecken, ja, er ist schlau, er ist stabil gewesen, also von daher, das war schon, der war halt der richtige Anführer, und das ist genau das, was ihn immer ausgemacht hat bei den Eisbären, und da konnten sich, glaube ich, einige eine Scheibe abschneiden, die heute noch spielen, die auch danach mit dem Ranky oder wie auch immer. Ich glaube, da haben sie echt einen gehabt mit dem Felle, also mit dem Sven Felski. Das war schon eine gute Truppe.
Aber wenn du sagst, er hat da sehr, sehr viel geredet und war da auch nicht einzufangen.
Das siehst du doch in deinem Podcast mit ihm.
Das stimmt allerdings, ja. Also meistens ist es so eine Drei-Wort-Frage und du bekommst eine lange Antwort, das ist schon klar. Aber war er bei den Schiedsrichtern dann auch so? Ich meine, was er sagt, hat ja absolut Substanz, ne? Also absolut. Oder war er dann mehr der Trash-Talker bei den Refs? Wie hat das ausgesehen?
Nein, er hat ja versucht, immer Hand und Fuß alles rüberzubringen und meinte, er ist der Schlauste und er hat immer recht. Aber irgendwann ist halt auch mal falsch gelegen. Bloß das Problem war beim Stefan, den irgendwie mal zu sagen, ey, Usti, du liegst einfach falsch. Du liegst einfach falsch. Ich weiß, du möchtest dir gerade was verkaufen, aber du liegst einfach falsch. Und das wollte er einfach nicht einsehen. Und nein, wie gesagt, legendärer Mensch, legendärer Typ und Spieler, brauchen wir nicht drüber reden. Also es hat schon wirklich geschockt, auch gegen ihn zu spielen.
So schade, dass er jetzt da selbst nicht drauf antworten kann, aber Schubi, vielleicht kriegen wir das in Zukunft nochmal hin, dass wir zu dritt in die Podcast-Folge kommen. Also du bist schon jetzt herzlich dazu eingeladen, weil sehr, ich glaube, was ihr da zwischeneinander auch redet, ich würde nur allzu gerne zuhören, wie, glaube ich, alle anderen jetzt gerade auch. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Strafzeiten reden. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung natürlich ein bisschen Recherche betrieben. Bis heute gibt's ja Spieler, die diese Strafzeiten zu ihren Markenzeiten machen und gemacht haben. Ich muss da sofort immer an Matt Rampe denken von den New York Rangers. Ich würde euch jetzt da nicht vergleichen wollen, aber nein. Wie war das damals? Du hast dich ja erstmal in der DEL für den Draft empfohlen, offensichtlich auch mit einer durchaus ruppigen Spielweise. Später kam dann in Nordamerika auch der Call-up von den Ottawa Senators, weil du, glaube ich, in Binghamton mit deiner Spielweise in gewisser Weise aufgefallen bist. Da waren es in der AHL dreistellige Strafminutenzahlen. Ist es so, dass es so deine USP war, dass du dich tatsächlich über dieses harte Spiel und auch über die Strafzeiten empfehlen konntest für ein Engagement in der NHL und auch für den Draft zuvor?
Das müsste ich jetzt leider verneinen, weil ich war ja nie der Boxer. Also ich habe mich ja, also klar, ich musste mich auch 1, 2, 3, 4 Mal auch mal schlägern. Bin ich der Schlägertyp? Weiß ich nicht. Bin ich aber jemand, der gern hart spielt? Ja. So, und ich bin ja nicht nur dann in die NHL gekommen, weil ich meinen Check gefahren habe. Man darf aber immer nie vergessen, in welcher Zeit habe ich gespielt, auch in der Zeit in der DEL. Da haben wir mit 18 Nordamerikanern gespielt und da musst du dich erstmal durchsetzen. Also die ganzen, man darf immer nie vergessen, von welchem Zeitraum wir sprechen. Und das kann der Usti wahrscheinlich auch, Schatz, der wahrscheinlich auch schon 2, 3 Mal erzählt. Die Zeiten waren anders. Und wenn ich mir zurück überlege, in dem Jahr, als ich gedraftet worden bin, 2001, da haben wir noch mit einem Zwei-Linien-Pass gespielt. Da durftest du noch haken, da durftest du alles. Das gibt's ja alles, wurde erst ja alles danach geändert. Und das einzig, also nicht einzige, aber ich hatte sehr gute Trainer im Nachwuchs. Ich war ja auch schlittschuhläuferisch jetzt nicht der Schlechteste. Ich konnte auch was mit der Scheibe anfangen. Einen Schuss hatte ich auch noch. Und dann war so ein bisschen dieses Gesamtpaket, was man so zusammengewürfelt hat, war dann schon okay. Die eine Sache war halt, und ja, jetzt im Nachhinein, ganz ehrlich, von den Strafzeiten, manchmal war ich jetzt vielleicht in der einen oder anderen Situation, habe ich jetzt nicht richtig reagiert und bin halt diesen Check gezeigt, jetzt mal vor allem in Nordamerika, habe ihn zu Ende gefahren, was nicht mehr hätte sein müssen. Aber das waren alles Lernjahre. Und glaub mir, meine ersten 2 Jahre in Binghamton, die waren hart für mich persönlich, eben auch mit der Spielweise umzugehen. Binghamton, glaube ich, die kleinste Eisfläche in Nordamerika. Da hast du ja, wenn du da nicht mit 1, 2 Checks gegen dich einen Wechsel hattest und nicht mal einen ausgeteilt hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also das sind immer so Sachen, wie gesagt, deswegen ist auch wahrscheinlich so viel dabei rausgekommen. Aber natürlich, ich musste ja auch irgendwann mal daraus lernen, nicht immer nur die, also ich da wieder einen Ellenbogen oder hier Bein stellen. Ja, war ich auch, mein Gott, ich war jung. Ich habe gedacht, ich musste jetzt irgendwas machen. Und ja, ab und zu ging es auch mal nach hinten los. Und nochmal, die ersten 2 Jahre da drüben waren nicht einfach. Allein von der Sprache her. Neues Land, keine Ahnung, wie das da drüben funktioniert, von wegen Versicherungen, Auto, Wohnung anmieten oder so. Man hat ja keine Hilfe gehabt damals. Und nochmal, 2001, 2002, wo ich, da ist das Handy gerade rausgekommen. Google Translate hat es nicht gegeben. Also das waren alles so Faktoren. Und auch das erste Mal weg von zu Hause. Ich war ja wirklich mein Leben lang in München, in Landshut, in Grafing, bei Klostersee. Aber ich war ja immer daheim in München. Mit der Nationalmannschaft bist du mal irgendwo rumgefahren, ja, aber der Rest war ja immer daheim. Und auf einmal bist du über auf der anderen Seite vom Teich und sagen so, du hast jetzt 10 Tage noch Hotel bezahlt und dann bist du auf dich selber gestellt. Da hast du keinen gehabt, der dir geholfen hat damals. Also deswegen, harte Schule, wirklich. Ich habe da wirklich eine ganz harte Schule durchgemacht, was heutzutage eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber es hat mich ja zu dem gemacht, zu dem, wer ich jetzt bin. Also hatte ja Christian Ehrhoff genauso oder Marcel Gottsch, die zwei hatten sich vielleicht noch gemeinsam. Aber die ganzen Jungs, die zu dem Zeitpunkt rübergegangen sind, die mussten das alle durchmachen. Dennis Seidenberg genauso. Also ich glaube, in der Hinsicht haben wir echt, ja, sind wir ganz schnell, sag ich jetzt mal, erwachsen geworden.
Stefan Usdorf hat auch immer gesagt, wenn er über seine NHL-Zeit spricht, dass es ganz schwer war, wie du auch sagst, Fuß zu fassen, dass auch von der Organisation her, das war einem egal. Also die meisten, wenn er da durch die Katakomben gegangen ist, die kannten ihn gar nicht, da war dann irgendwo ein deutscher Spieler. Jetzt war Stefans Zeit ja ein bisschen vor deiner Zeit. Wie genau war es für dich? Also wie alleine ist man dann tatsächlich auch, wie ist es auch in Binghamton zu leben? Also ich finde in Ottawa, das ist halt so eine typische Hauptstadt, sage ich mal, die mehr so eine Verwaltungsstadt, um das mal so zu beschreiben. Ist ganz schön, ne? Aber weiß ich nicht, ob da der Bär steppt und das Gleiche ist dann, wie ist es dann in Binghamton? Also um die Frage nochmal rund zu geben, wie war es dort zu leben, sowohl in Ottawa als auch in Binghamton, und wie war der Umgang mit dir als deutschen Spieler?
Also Binghamton, sorry, da will man nicht leben. Ich versuche es jetzt mal nett auszudrücken. Also, als wir damals da eben nach Binghamton gekommen sind, das war das erste Jahr, dass Ottawa mit Binghamton zusammengearbeitet hat als Farmteam. So, natürlich war das dann für unsere ganzen, alle Jungen, die wir da hatten, alles neu. So, du bist halt da drüben eine Nummer. So, natürlich, man hat mich in Ottawa eigentlich schon immer gut aufgenommen, aber das, was der Stefan auch sagt, wenn du da nicht einer bist, der unfassbar was reißt, jetzt gleich direkt von Anfang an, dann bist du halt eine Nummer. So, ob du jetzt da bist oder nicht, ist vielen Menschen dann eigentlich egal. Sie müssen es machen, weil es die Regeln sind. Dann hast du halt eben deine 2 Wochen Trainingslager und danach sagst du, alles klar, viel Spaß in Binghamton und mal schauen, was passiert über dieses Jahr. Dann kommen sie vielleicht noch ein, zwei Mal im Jahr runter, schauen sich da ein paar Spiele an, aber auch, haben die jetzt mit dir geredet? Nein. Also, du hast schon gewusst, was Sache ist. Die hatten, mein Gott, bei mir war es ein Jason Spezza, Antoine Vermette oder Ray Emery, die sind mit mir alle gleichzeitig runtergekommen. Auf den war der Fokus gelegt, weil sie gewusst haben, alles klar, ein Torhüter, dann mit Antoine Vermette, unfassbar schneller Spieler. Oh Gott. Und schon bist du weg gewesen. Und Jason Spezza war halt einfach das größte Talent, was wir in Ottawa hatten. So, und den mussten wir halt natürlich versuchen aufzupushen. Und dann war natürlich dieser Wechsel nach 3 Jahren Binghamton, dann war ja das Lockout-Jahr. Dann wurden ja auch viele Regeln geändert, sage ich jetzt mal, auch in der NHL. Und da wurde dann ein ganz großer Schwung eben aus Binghamton mit nach oben genommen, nach Ottawa. Und dann hatten wir die ersten paar Jahre ja wirklich auch Erfolg. Muss man ja auch echt mal sagen. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also muss ich echt sagen, das war brutal.
Ja, du warst ja auch bei dem einen oder anderen Playoff-Run dabei.
Naja, aber was du gerade sagst, von wegen Ottawa. Natürlich ist Ottawa jetzt kein Toronto oder kein Montreal. Es ist eine unfassbar familiäre Stadt. Also ich habe mich da immer sauwohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte natürlich auch ein paar Freunde außerhalb vom Eishockey gefunden in den Jahren, wo ich dann da war. Und das hat es natürlich auch alles viel einfacher gemacht. Also jetzt fliege ich noch alle paar Jahre mal rüber, besuche meine ganzen Freunde da drüben. Natürlich kann ich mir dann auch mal ein Spiel anschauen von Ottawa. Bin ja auch in diesem Alumni-Team oder eingeberufen worden. Also ich bekomme immer eine Karte und das freut einen. Weißt, dieses, dass man es eben auch mal respektiert, was man da eigentlich auch geleistet und gemacht hat, auch für die Community, wie man sagt, die war in genug Schulen und mit Kindern aufs Eis gegangen, und sowas vergisst Ottawa halt nicht. Und das ist echt schön zu sehen, was die da wirklich auf die Beine gestellt haben, auch über die letzten Jahre. Und nein, das freut mich auch immer wieder, wenn ich dann irgendwann mal wieder die Chance habe, rüber zu fliegen.
Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich habe das so despektierlich auch gar nicht gemeint, wie es geklungen hat, mit Verwaltungsstadt. Ich finde, es hat seinen Charme. Es ist halt alles viel kleiner, auch im Winter, ne? Wenn es da schneit und dann hast du diese kleinen Schlösschen, nenne ich es jetzt mal, also so ältere Gebäude, hat fast so ein bisschen was von Harry Potter. Man kann sehr gut Poutine essen. Also es hat auf jeden Fall was. Und nochmal, und du hast ja für lange Zeit auch danach mit die erfolgreichste Zeit ja mitgemacht. Also die Senators waren jetzt so lange nicht in den Playoffs. Du hast ja noch Playoffs gespielt mit Ottawa. Du warst in dem Stanley Cup Finale mit den Senators. Heutzutage ist das ja ein riesen Media-Event auch vorher, Media Day, Interview-Marathons mit allem, was dazugehört. War das damals auch so? Und vor allen Dingen, wie war es dann auch mit deinem Nervenkostüm? plötzlich Mitorter war, in dem Stanley Cup Finale zu stehen?
Ja, natürlich. Also diese Marathon, wie du gerade sagst, von wegen, den gab es damals auch schon, aber wahrscheinlich nicht so wie heute. Also das ist ja nicht mehr normal, was da wirklich medial abgeht. Aber wir haben auch, wo wir dann das erste oder die ersten zwei Spiele zu Hause gespielt haben gegen Anaheim, da hat es ja Bilder gegeben, da ist eine Drohne über Ottawa drüber geflogen und alle Straßen waren voll mit roten Trikots oder weiß, und das war unfassbar. Also wirklich unfassbar, was das für ein Bild war. Der Support, den wir hatten, der war überragend und es hat so einen Spaß gemacht. Also wirklich da dieses, auch manchmal die Serie gegen Buffalo, die wir ja da davor hatten, auch die hat schon wirklich, die war einfach geil. Und weil du gerade eben sagst, medial, ich habe ja da damals auch, ich sage jetzt mal, leider auch ein Interview mal gegeben, wo ich gesagt habe, da spielen zwei deutsche Nationalspieler und einer davon schafft es ins Finale und es interessiert in Deutschland einfach gar keinen. Also es hat wirklich keinen interessiert. Aber ich sage, ich finde das so schade. Und deswegen, es war 2005, 2006, glaube ich, war das, als wir da waren, oder 6, 7, wie auch immer. Natürlich 7, war ja. Das Mediale jetzt noch nicht so, wie es jetzt ist. Ganz ehrlich, ich bin ja alles gut. Aber so ein bisschen hätte man sich das schon gewünscht. Wie gesagt, es gibt das erste Mal seit langem wieder einen deutschen Spieler, ob Jochen Hecht oder mich, der ins Finale kommt. Aber das hat einfach damals, muss man auch ganz offen ehrlich sagen, hat es nicht so wirklich jemanden interessiert.
Ja, die Zeiten haben sich zum Glück geändert, muss man ja wirklich sagen. Mittlerweile wird das ja auch gecovert, ja auch dank nhl.com.de, die ja persönlich vor Ort sind, was sehr, sehr schön ist, auch sehr interessant von unserer Seite. Also das muss man ja wirklich sagen, das ist eine eigene Welt und das ist unfassbar spannend. Nochmal, du warst Teil davon. Wie ist es, in dem Stanley Cup Finale zu spielen? Also du hast gerade schon von deinem ersten NHL-Spiel gesprochen, dass da die Nerven flattern gewisserweise da war. Aber wenn du weißt, du stehst auf der größtmöglichen Bühne, die deine Liebe, der Sport, das Eishockey zur Verfügung hat und du stehst plötzlich mittendrin im Scheinwerferlicht. Wie cool bleibt da auch ein Christoph Schubert?
Ja, ich glaube, man saugt es schon mal erstmal so ein bisschen auf, weil irgendwie kann man es irgendwie gar nicht immer so glauben. Jetzt sind wir die letzten zwei Mannschaften, die dieses Jahr noch Eishockey spielen. Und das ist halt schon, wo du so denkst, ist schon irgendwie geil. Also ist schon irgendwie geil. Und du darfst hier unten mitrasen und machen und tun. Und das sind Zeiten, die werde ich nie vergessen. Die kann man irgendwie auch niemandem so richtig erklären, weil wenn man da leider nicht dabei war, diese Emotionalität kann man gar nicht so rüberbringen, was eigentlich da auf dem Eis passiert ist. Und es gibt natürlich immer wieder mal, wenn ich mit meinem Sohnemann auch da sitze, wir haben uns schon mal natürlich auch Highlights von früher angeschaut und dann siehst du nur, wie die riesengroße Kanada-Fahne im Stadion wandert bei der Nationalhymne. Ja, überragend, wirklich überragende Zeit.
Und was sagt da der Kleine dann über seinen Papa, wenn er den mal in Aktion sieht auf dem Eis?
Achso, du warst da, ja? Ich so, ja, war ich. Ich weiß, schaut nicht mehr so aus oder ich sehe nicht mehr so aus, aber das war mal so. Der verarscht mich schon. Also, nein, alles gut. Also, ist immer ganz witzig.
Wir müssen auf die andere Seite ja auch mal schauen. Die Anaheim Ducks haben damals das Finale gewonnen mit 4-1 in der Best-of-7-Series. Boah, die hatten schon auch ein paar gute Spieler, ne? Also auch Unterschiedsspieler. Jean-Sébastien Giguère im Tor, Scott Niedermayer waren, glaube ich, so mit die prägendsten Figuren. Auch ein Corey Perry, man mag es ja heute kaum mehr glauben, stand damals im Kader, ist zum Stanley Cup Champion geworden. Der spielt immer noch mit 40 Jahren. Mhm. Ja, was sagst du zu einem Spieler wie ihm, dass er in dem ja trotzdem für einen Sportler ja schon hohen Alter immer noch dem Stanley Cup hinterherjagt, obwohl er ihn jetzt ja schon gewonnen hat, jetzt auch häufiger nicht gewonnen, trotz Finalteilnahmen. Aber was sagst du dann zu so einem Typen wie Corey Perry, den du ja dann auch selbst sehr gut kennst?
Ja, absoluter Respekt, Hut ab, dass du da so lange das geschafft hast, durchzuziehen. Nochmal, er war ja eben auch, und da war ja eben auch ein Chris Pronger Teil dieser Mannschaft zum Beispiel, oder Selene war ja auch da. Also da waren schon ein paar gute Jungs mit dabei. Und ich glaube aber trotzdem, und das sage ich heute immer noch, der große Unterschied, warum Anaheim wahrscheinlich so mit 4-1 gewonnen hat, ist, weil wir hatten ja fast 2 Wochen Pause mit Ottawa, weil wir ja so, also in Anführungszeichen, schnell durch waren mit dem Conference-Finale. Und Anaheim hat halt bis, glaube ich, Spiel 7 gebraucht. So, und die hatten halt dann quasi 4 Tage, glaube ich, frei zwischen den beiden letzten Spiel und wir so. Und dann liegst du halt nach Anaheim, die hat dann auch noch Heimrecht, und dann liegst du halt einfach mal ganz schnell 2-0 hinten. So, und ich glaube, wenn der zeitliche Abstand nicht so groß gewesen wäre, weil so eine schlechte Truppe waren wir auch nicht, wäre das, ich will nicht sagen, dass wir gewonnen hätten, auf gar keinen Fall, aber eventuell wäre unser Flow auch ein bisschen besser noch gewesen, vor allem in den ersten 2 Spielen. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, wir hätten gewonnen, aber vielleicht wäre es dann kein 4-1 geworden, sage ich jetzt mal.
Ich meine, man hat ja jetzt lange genug Zeit gehabt, um da zu reflektieren. Ich bin auch so jemand, der dann alles in Frage stellt und hinterfragt, warum, woran hat es gelegen und so weiter. Was würdest du sagen jetzt, abgesehen von dieser Pause, die ja selbstverständlich eine Rolle spielt, was hat gefehlt, um diesen ultimativen Triumph in eine Hockeystadt wie Ottawa zu bringen?
Tja, das sind ja wirklich diese Kleinigkeiten. Gell? Wir haben ja leider die Chancen, die auch die großen Chancen, die wir hatten, einfach nicht genutzt. Unser Powerplay war am Anfang wirklich sehr, sehr stark. In den ganzen 3 Runden davor. So, und dann kommt Anaheim um die Ecke und wir tun uns unfassbar schwer, überhaupt in die Zone reinzukommen. Können wir jetzt sagen, Anaheim hat es gut gemacht? Ja, aber wir haben ja gegen Pittsburgh, Jersey und Buffalo auch einen Weg gefunden, da reinzukommen. Also, das sind jetzt natürlich immer so, jetzt kann man alles in Frage stellen. Also natürlich können wir jetzt sagen, ja, alles war schlecht. Unser Torhüter war schlecht, nein, war er nicht. Aber die sind halt vor unser Tor gekommen und die hat einfach einen unfassbaren Spirit und einen Flow gehabt und haben halt einfach genau diese Dinge dann reingemacht.
Ja, so einfach ist es dann manchmal. Du hattest ja selbst auch sehr klangvolle Mitspieler. Jetzt haben wir gerade schon über den Finalgegner gesprochen. Aber auch euer Kader in der Zeit, in der du in der NHL warst, hat ja wirklich Namen dabei. Daniel Alfredsson, Danny Heatley, Jason Spezza hast du selber genannt, Antoine Vermette und in Atlanta dann nachher auch Ilya Kowalczuk. Jetzt rückblickend, wer war für dich der umgänglichste Spieler? Von wem hast du am meisten gelernt? Wer hat dich vielleicht auch am meisten überrascht?
Am meisten gelernt, glaube ich, war Daniel Alfredsson in Ottawa. Der war also ein unglaublicher Spieler, unglaublicher Mensch. Also da wirklich kann ich nur, ich ziehe da meinen Hut vor, was der da sein ganzes Leben in Ottawa gerissen hat. Umgänglich, ich glaube, am einfachsten war Danny Heatley. Also, der Typ war so dermaßen entspannt. Also, man hat es ja dann auch gesehen, wo er dann auch in Nürnberg gespielt hat. Der hat den richtigen Riecher. So, der weiß, wo er stehen muss, wo er schießen muss. Und ist, ja, einfach auch einfach ein geiler Typ.
Ja, da kann ich bestätigen. Also, wie gesagt, ich kenne ihn ja aus Nürnberger Tagen. Wahnsinn überhaupt, dass der mal für die Ice Tigers in der DEL gespielt hat. Aber ja, und hat auch von seinem Torinstinkt nichts verlernt gehabt. Also der hat sich vors Tor gestellt, ist nicht mehr viel gelaufen, aber hat trotzdem am Fließband getroffen. Also was für eine Ehre, dem zuzuschauen. Du saßt mit ihm in der Kabine, hast mit ihm NHL gespielt. Wow, kann man da nur sagen. Jetzt bin ich gespannt, ob Danny Heatley bei meiner nächsten Frage auch in der Antwort auftaucht. Über welche Situation in deiner NHL-Karriere hast du am meisten gelacht?
Ja, ich könnte jetzt einen Danny könnte ich jetzt nehmen. Nein, aber ich glaube, das war dann wirklich damals in Atlanta mit dem Ilya Kowalczuk. Und wir saßen auf der Bank, war wieder irgendwie, die Scheibe kommt nach links außen, er bekommt sie an unserer eigenen blauen Linie. Und du siehst wirklich, die ganze Bank hat gesagt, jo, jetzt geht er runter und fang an hoch. Jetzt schon. Und er stand. Und dann ist er wirklich geradeaus runtergefahren mit seinem brutalen Handgelenkschuss, den er hatte, und hat das Ding oben über die Fangen reingezwirbelt. Und wir haben uns wirklich, da saßen 10 Jungs, wir haben uns alle angeschaut und wir mussten so zum Lachen anfangen, weil es einfach, der konnte schießen, dieser Junge, das war unnormal. Und jeder hat gewusst, dass er da hinschießt. Jeder. Aber er hat es irgendwie immer wieder geschafft. Also da hat es eingeschweißt, das war brutal.
Und die lustigste beziehungsweise kurioseste Situation neben dem Eis, ich meine, man verbringt ja als NHL-Profi auch viel Zeit im Flugzeug, in Hotels, in anderen Städten oder auch in der eigenen. Worüber hast du da sehr gelacht?
Wir kamen aus Atlanta, nee, Entschuldigung, ja, das war die Ottawa-Zeit noch. Wir hatten so ein 10-Tage-Roadtrip, Florida, Nashville, also wo es warm ist. Mhm. Und dann kamen wir nach 10 Tagen nach Hause und als wir alle losgeflogen sind, du schaust natürlich, wie wird's Wetter in Ottawa, und keiner hat irgendwas von Schnee erzählt. Also es könnte vielleicht ein bisschen kälter werden, aber alles klar, nimmst eine normale Jacke mit und dann deine 5 Anzüge gefüllt und dann, ja, Schnee war nicht angesagt. Und dann sind wir nach Hause gekommen, weil man kam doch ein kleiner Schneesturm um die Ecke. Aber der kleine Schneesturm war einfach so, der war dann eben 3,5 Meter Schnee gegeben. So, und dann sind wir da am Flughafen angekommen. Danny Hedley sein Auto war komplett eingeschneit. Den konnten sie nicht mehr befreien, weil alles komplett eingefroren war. Dann habe ich ihn nach Hause gebracht und zu der Zeit haben André Mesaros und ich noch nebeneinander gewohnt. In so einer Doppelhaushälfte, und wir sind angekommen, ungelogen, und wir hatten Schnee, du musst dir vorstellen, bis hier oben hin. Also, und wir sind nicht ins Haus gekommen. Wir kamen nicht rein. So, dann haben der Messi und ich haben dann Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Wer im Anzug durch den Schnee, um in die Garage aufzumachen. Wir haben danach erstmal 6 Stunden Schnee geschippt. Aber wir mussten da schon ein bisschen lachen. Also, das war. Ja.
Wie seid ihr dann reingekommen? Also einer musste sich durch den Schnee in die Garage buddeln, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau.
Und wer hat das losgezogen?
Messi hat verloren. Ich habe seine Tasche gehalten. Er musste im Anzug durch den ganzen Schnee sich durchgraben. Und danach hat er halt eben die Schneeschaufel mitgenommen und hat dann erstmal für sich und für mich einen Weg gemacht, bis wir uns beide umziehen konnten. Und von da aus haben wir dann uns umgezogen und haben dann erstmal 6 Stunden oder 5 Stunden Schnee weggemacht, damit die Autos auch parken haben können. Das hat ja keiner gemacht damals. Also musste alles selber machen. Also zum Glück. Aber ich sag mal so, die Wettervorhersage damals hat uns ein bisschen reingelegt, sagen wir mal so.
Wahnsinnsgeschichte auf jeden Fall. Also man merkt schon, das Herz hängt, Schubi, bei dir nach wie vor in Ottawa, oder? 4 Jahre da gespielt, noch länger in der Organisation gewesen. Also du bist auch heute noch ein Senators-Fan?
Ja, doch. Ja. Na, ich glaube, das ist aber auch normal. Wenn man wirklich so viel Zeit in Ottawa verbringt, klar, dass man da gedraftet worden ist, dann im Sommer direkt rüber zum ersten Development Camp, das alles sich erstmal so ein bisschen anschaut, weil wie gesagt, damals, sind wir ehrlich, zu unserer Zeit, wo ich 18, 19 war, da gab's freitags auf DSF um 12:45 eine Viertelstunde Zusammenfassung von der NHL. Das war's. Du hast ja nicht wirklich was gewusst und wie das da drüben alles abläuft. Und nein, mein Herz ist schon noch in Ottawa, weil wie gesagt, nicht nur auch weil ich eben so viele, sag ich jetzt mal, private Freunde immer noch da drüben habe, aber natürlich 3 Jahre Bingo in der Organisation gewesen und dann eben diese 4 Jahre, die auch wirklich sehr erfolgreich waren von der Mannschaft her, das vergisst man nicht. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, also wenn ich auch mal die Möglichkeit habe, dann fliege ich auch ein paar Mal rüber und dann freue ich mich auch immer wieder, dort vor Ort zu sein.
Was sagst du denn dann zu der Entwicklung des Teams? Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wenig Playoffs in den letzten Jahren. Jetzt ist mit Tim Stützer ja auch ein Superstar aus Deutschland mit dazugekommen, der ja auch geliebt wird in der kanadischen Hauptstadt. Wie siehst du die Entwicklung der Senators und wie siehst du auch die Rolle und auch die Entwicklung von Tim Stützle?
Also, sie haben ja einen großen Umbruch gemacht in den letzten Jahren. Jetzt natürlich auch mit dem neuen Besitzer, den sie haben. Ich glaube, das ist wirklich einer, der lebt und liebt Eishockey. Und ich glaube schon, dass sie auf dem richtigen Weg sind, auch managementmäßig her, dass sie jetzt Daniel Alfredsson mit eingebaut haben. Ich glaube, das sind einfach schon diese Steckpfeiler, die einfach wichtig sind und wichtig waren, damit es da wieder bergauf geht. Nochmal, wenn man sich die ganze Mannschaft anschaut, das ist ja wirklich eine junge Truppe. Das muss man sich ja echt nochmal vor Augen führen. Die sind ja, mein Gott, Thomas Chabot, Brady Kachuk, mit Timmy, mit Jake Sanderson, das sind ja Jungs, die sind ja Anfang 20. So, nun musst du die jetzt mit dem alten Haudegen, mit dem Giroux, der ist halt dann der Leitwolf da drin. Aber jetzt haben sie, ohne despektierlich zu meinen, auch endlich einen Torhüter, der wirklich Kontinuität ausstrahlt. Und deswegen war das jetzt auch natürlich immer wichtig, letztes Jahr einfach mal endlich mal wieder in die Playoffs zu kommen. Und nochmal, das Talent haben die alle. Also wirklich, was da in der letzten, vor allem letztes Jahr, muss ich echt sagen, hat das wirklich Spaß gemacht, den zuzuschauen, dieses, ich sag mal, dieses Mannschaftsgefühl zu haben, auch wenn man nicht in der Kabine dabei war, aber man hat gemerkt von Anfang an, diese Truppe funktioniert. Und das hat mich so ein bisschen an unsere Zeit erinnert, als ich dann auch in Ottawa war und wir dann auch ein paar Mal hintereinander Playoffs spielen konnten. Das Einzige, was bei uns immer entscheidend war, innerhalb der Mannschaft hat es brutal funktioniert. Und nicht nur innerhalb, auch mit dem Trainerstaff. Und das ist das Entscheidende. Eine Mannschaft kann funktionieren, alles gut. Aber dieses Vertrauen gegenseitig und eben auch in das Trainerteam, in das Physioteam, in den Krafttrainer, alle, wirklich jeder Einzelne. Wenn das da ist, dann kannst du alles erreichen. Spinnt aber nur einer rum, ist es der eine, der so meint, oh ja, nee, hör auf. Den musst du einfangen. Und natürlich, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, aber es geht immer darum, wie komme ich aus dieser Situation raus? Und da muss man eben auch mal klare Kante zeigen, ob es ein Mitspieler ist oder wer auch immer, zu sagen, so, pass auf, du liegst einfach erstmal komplett falsch. Reiß dich jetzt zusammen, geh jetzt nach Hause, red mit deiner Freundin, Frau, red mit deinem besten Freund und morgen kommst du wieder her und bringst ein Lächeln hier rein, weil im Endeffekt musst du mir überlegen, wo du gerade bist, was du hier eigentlich gerade machst und leg mal dein Ego auf die Seite. Es geht hier nicht nur um dich, sondern es geht hier auch um alle anderen, plus im Büro sitzen und die ganze Stadt und die ganze Community, nicht um dich.
Und genau diesen Teamgeist hast du ja gerade schon gesagt, da hast du das Gefühl, dass die Ottawa Senators das jetzt wieder haben. Sowas muss sich ja auch entwickeln, das geht ja sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber wie siehst du nochmal die Rolle von Tim Stützle, junger deutscher Spieler, der ja auch seine Clique da hat, hat ja dann auch während der Covid-Zeit mit Kachuk zum Beispiel zusammen gewohnt, mit Norris, der jetzt ja weggetradet worden ist, mit Batherson, die sich ja auch schon länger kennen. Wie siehst du Tim Stützle? Also wir NHL-Fans laben uns ja sozusagen an seinen Kunststückchen, die er Woche für Woche zeigt. Er scoret gerne, er ist schnell, du schaust ihm gerne zu, er ist auch persönlich ein super Typ. Wie siehst du Timmy Stu?
Respekt, was er da drüben macht, und auch mit einer Art und Weise, wie er sich gibt. Und ich glaube, das ist das, warum auch die Menschen und Leute in Ottawa ihn einfach lieben. Und er ist auf dem Boden geblieben. Er ist ein herzensguter Mensch, was ich so mitbekomme. Ich habe nur die Möglichkeit gehabt, ihn bis jetzt einmal kennengelernt zu haben. Damals, als er noch in Mannheim im Sommertraining mitgemacht hat. Und nein, ich, auch wenn ich mit meinen Jungs drüben telefoniere, die ihn dann sehen oder mit ihm mal quatschen kurz, er ist ein unfassbar feiner Kerl, dass er Eishockey spielen kann. Überhaupt nicht drüber reden. Deswegen ist er nicht da. Sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Ottawa vertraut ihm. Deswegen hat man ihm auch direkt, ich glaube, einen ganz netten Vertrag gegeben. Und was ihn eben so bodenständig macht, ist also, jetzt brauchen meine Eltern nicht mehr arbeiten. Und das sind so Sachen, die das freut, glaube ich, da geht mir das Herz auf, wenn man sowas hört. Weil er ist kein Einzelspieler. Und das ist halt, und das sieht man. Und genau wie du sagst, vielleicht war es eventuell genau diese Covid-Zeit, dass er in dieser Dreier-WG gelebt hat. Um eben genau mit Brady und mit wie auch immer, mit wem er da gelebt hat, um dieses Gefühl zu bekommen, wie ist es hier drüben eigentlich? Auf was muss ich achten? Wie wird eigentlich gelebt? So, und daraus hat er wirklich, glaube ich, auch sehr, sehr schnell gelernt. Er konnte sich unfassbar schnell auf die kleine Eisfläche gewöhnen. Er hat sehr, sehr, sehr viel gelernt, relativ schnell. Und das Schöne daran ist einfach, er ist jetzt genau da, wo er hingehört. Und er kann befreit aufspielen. Er macht sich, ja, natürlich macht sich jeder selber Druck. Aber die Sache ist, er hat auf jeden Fall eine Mannschaft hinter sich, die ihn zu 100% unterstützt. Und das sieht man. Und ich wünsche ihm nichts mehr als das Beste, auch der ganzen Mannschaft, der ganzen Truppe. Auch wenn sie jetzt ein bisschen holprigen Start hatten. Aber Saison ist lang. Dass sie es schaffen, wieder in die Playoffs zu kommen und dann eventuell auch den erst nächsten Schritt wieder zu machen, nicht nur in den Playoffs zu sein, sondern auch vielleicht die erste Runde jetzt schon mal zu gewinnen. Aber sie haben gemerkt, und das ist das Entscheidende, was man braucht, um in die Playoffs zu kommen. Also es ist wirklich nicht einfach. Also da musst du wirklich das Ganze ja wirklich am obersten Level sein. Du kannst ja mal einen kleinen Wackler haben, aber diese Kontinuität ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Und das siehst du ja bei den Mannschaften, ob es in Florida oder Edmonton ist, die jetzt in den letzten Jahren ja immer wieder im Finale waren. Die laufen oben. Die Maschine ist da immer wirklich fast auf Anschlag.
Du hast in deinem letzten Jahr in der NHL auch noch für die Atlanta Thrashers gespielt. Mittlerweile wird ja wieder überlegt, ob man ein NHL-Franchise in Atlanta ansiedelt. Warum für dich, du warst ein Jahr da, ist Atlanta eine gute Hockeystadt und warum vielleicht auch nicht? Weil man ist ja auch nicht ohne Grund damals von dort wieder weggegangen. Also was spricht für und was gegen Atlanta?
Für, schwierig. Atlanta ist eine tolle Stadt. Wetter, ja, alles super. Die Trainingsbedingungen waren alle toll. Aber da ist zu viel. Das ist aber das Positive. Das Negative ist, du hast halt echt schon mit Basketball, du hast Football, dann hast du Eishockey, dann hast du Baseball, hast du auch noch. Und, was man nicht vergessen darf, Georgia ist eine Musikstadt. Also da ist ganz viel Musikproduzenten und Rappers und R&B und wie auch immer, alles gut. Eishockey hat einfach nicht funktioniert, weil, wie gesagt, du hast schon die drei anderen großen sportlichen Aktivitäten dort. Wer soll denn da noch bitte ins Eishockey kommen? Und wenn man ehrlich ist, ich würde es nicht machen. Meine Meinung ist, macht nicht Atlanta wieder. Macht nicht wieder den gleichen Fehler. Weil die erste Euphorie ist immer da, ja, aber danach, es wird verpuffen. Also, ich wüsste nicht, was auf einmal in den letzten 15 Jahren passiert ist, dass auf einmal sagen, alle wollen ins Eishockey. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt da irgendeiner vermisst hat in Atlanta, das bin ich ganz ehrlich.
Okay. Eine ähnliche Situation, wie gesagt, die Atlanta Thrashers gibt es ja nicht mehr, wurden dann umgezogen nach Winnipeg, sind jetzt die heutigen Winnipeg Jets. Kurioserweise, das war ein Jahr nachdem du weg warst, ist das in Atlanta passiert. Kurioserweise hast du ja später in deiner Karriere was ganz Ähnliches wieder erleben müssen. Bei den Hamburg Freezers, die sind dann auch plötzlich von heute auf morgen von der Bildfläche verschwunden. Du hast so lange auch fürs Hamburger Eishockey wirklich gekämpft, warst dann auch in den Medien sehr präsent, um das irgendwie noch am Leben zu halten. Hast dann ja auch in Hamburg noch 2 Jahre Oberliga gespielt für die Hamburg Crocodiles. Eigentlich bist du ja in München geboren, wurdest in Landshut ausgebildet und so weiter. Woher kam diese Liebe zu Hamburg? Und glaubst du daran, dass irgendwann wieder ein DEL-Club in der Hansestadt spielen wird?
Ja, wozu? Ich habe mich halt in Hamburg auch da wirklich sehr wohl gefühlt. Ich bin, weiß ich heute noch, 8. Dezember 2000. Jetzt habe ich einen Klugscheißer. 8. Dezember 2012 bin ich nach Hamburg gekommen. Und es war von heute auf morgen habe ich mich da sauwohl gefühlt. Und hatten dann ja auch im zweiten Jahr wirklich auch da einen großen Umbruch in der Mannschaft. Aber auch das, was ich eben gesagt habe, die Mannschaft hat funktioniert, das Büro hat funktioniert. Wir hatten die besten Gegebenheiten mit unserer Trainingshalle, mit der Arena drüben, mit der Stadt. Auf einmal, ich weiß nicht, wir hatten in den 4 Jahren, wo ich da war, oder 6 Jahre, muss ich fast sagen, den besten Zuschauerschnitt damals. Wir hatten einen Schnitt von fast 9000 Leuten in der Arena. Und dann von heute auf morgen sagt der Besitzer, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das geht, also da habe ich gesagt, warum? Also wir haben eventuell die Playoffs nicht geschafft. Okay, kann ja mal passieren, aber dass man dann von heute auf morgen, ohne dass irgendeiner was sagt, auf einmal den, also es waren ja von heute innerhalb von 10 Sekunden alle arbeitslos. Und es hat keiner gewusst, keiner wusste was, oder die, die es wussten, haben es uns nicht gesagt, das wissen wir bis heute noch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, das geht nicht. Also wir müssen jetzt mal irgendwie schauen. Und dann bin ich ja damals zum Geschäftsführer reingegangen. Ich muss vielleicht noch anders ausholen. Ich habe es ja so erfahren, ich war bei meinen Eltern in Niederbayern mit meiner Frau, mit meinem Sohnemann, gerade mitten am Rasenmähen gewesen. Da sagt meine Frau, komm mal bitte her. Da habe ich gesagt, ich bin gleich fertig. Sie sagt, nee, du kommst jetzt. Und sie macht die, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung, die Bild-Zeitung-App auf. Und dort war auf dem Titelbild Freezers aus. Da habe ich gesagt, was ist denn das? So, ich natürlich versucht, hier irgendwelche Leute vom Büro anzurufen, keiner hingegangen. Ich, meine Frau, mein Sohn wieder eingepackt, sind gerade an dem Tag angekommen. Wieder mit dem letzten Flieger nach Hamburg, am nächsten Tag zum Geschäftsführer rein. Ich sage, ja, Schubi, es tut mir leid und ich weiß auch nicht und wir haben keinen Zugriff mehr. Ich sage, ja gut, wie viele Chancen habe ich noch? Er sagt, 1%. Ich sage, ja gut, du hast nicht 0 gesagt. Und so hat sich das dann alles in Lauf genommen. Und auf einmal, ja, ich sage mal, die Geschichte an sich jetzt im Nachhinein, ja, es hört sich alles toll an. Ich habe alles gegeben, meine Frau hat alles gegeben. Mo, fühlst du, ich kann ja hier Leute aufzählen. Es hat ja wirklich jeder, ganz Deutschland, ganz... Also, was sich da Leute gemeldet haben, in diesen 4 Tagen, 5 Tagen, was wir da gemacht haben, das waren schlaflose Nächte, es war ein Kampf ohne, also das war brutalst, was wir da miterlebt haben. Es hat ja leider nicht gereicht zum Schluss, aber auch da, dieses Ganze, was du gesagt hast, Eishockey Deutschland oder auf der ganzen Welt, der Zuspruch, der auf einmal da war, das war schon unfassbar. Um dann weiterzugehen, ja, habe ich auch gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich muss ja dann auch irgendwie schauen. Ich war kerngesund noch und ich wollte noch spielen. Hätte ich in die DEL noch wechseln können? Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht, weil in Hamburg hat es dann eigentlich nur noch den HSV gegeben in der Regionalliga. Und ich sage, okay, dann lass uns das hier neu aufbauen. Und dann gab es ja, wie gesagt, die Crocs, wo ich dann auch da wirklich schöne Jahre hatte, die brutalst anstrengend waren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, versuchen da einen ganzen Verein, nicht sagen neu aufzubauen, aber in eine GmbH zu führen, mit allem drum und dran. Und natürlich gab es dann Leute, die mir Sachen versprochen haben, die sie nie eingehalten haben. Wir bauen neue Halle und lauter so eine Sachen. Das sind ja so kleinere Details, die ja im Nachhinein rausgekommen sind. Und deswegen war das dann alles schade, dass es nicht funktioniert hat. Aber ich konnte auch da die Stadt Hamburg einfach, oder auch die ganzen Fans, egal wo sie her waren, einfach nicht so im Stich lassen, sage ich jetzt mal, zu sagen, ich werde alles dafür tun, dass ich da irgendwie schauen kann, dass das Eishockey in Hamburg am Leben bleibt.
Wow, also und das war tatsächlich dann die Entscheidung, für die Stadt Hamburg als Eishockey-Standort zu kämpfen und dafür auf einen DEL-Vertrag zu verzichten? Also hättest du in der DEL bleiben können? Wären da Angebote gewesen, die du hättest unterschreiben können?
Ja, ich hätte schon bleiben können. Aber ich habe mich dann, wie gesagt, gegen DEL-Verein entschieden. Weil, wie gesagt, dieses von heute auf morgen und ja, das war, das macht man nicht. Ganz einfach, es ist respektlos allen Menschen gegenüber, weil wie gesagt, Leute im Büro, die im Büro gearbeitet haben, die hatten auf einmal von heute auf morgen keinen Zugriff mehr. Also das ist halt, ich sage, wenn man sag uns das im Dezember, dass wir nach der Saison zumachen, schlimm genug, aber dann kann sich jeder um meinen neuen Job kümmern, dann kann man das sauber zumachen, aber nicht von heute auf morgen sagen, so, Feierabend. Sei ich ganz ehrlich, das war unter aller Sau.
Ja, es war auch für tatsächlich alle ein Schock. Ich habe es gerade schon gesagt, ganz Eishockey-Deutschland haben mitgefiebert. Wir in Nürnberg waren auch schockiert. Und wir haben ja auch eine Fanfreundschaft gehabt mit den Hamburg Freezers. Da kommen bis heute ja viele Freezers-Fans zu Ice Tigers-Spielen nach Nürnberg, was ja auch total krass ist. Sehr schön an der Stelle auch, aber ist halt unverständlich. Ne? Hamburg ist eine super tolle Stadt, eine der größten Städte in Deutschland. Die Arena war brutal toll. Also ich muss auch sagen, bei Auswärtsfahrten mit am wohlsten haben wir uns immer in Hamburg gefühlt. Deswegen, Schubi, glaubst du, dass es eine Chance gibt in irgendeiner Zukunft, dass DEL-Eishockey nach Hamburg zurückkehrt?
Ich sag's jetzt mal so, wenn es wirklich ein oder mehrere Menschen gibt, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen, können sie mich gerne anrufen, weil ich würde das so gern wieder aufbauen. Ich sage es dir aber auch ganz ehrlich, wird schwer, weil ich weiß nicht, ob die Stadt Hamburg das überhaupt noch möchte, was mir im Herzen wehtut, weil genau das, was du sagst, die Fans waren immer super nett, freundlich, offenherzig, jeder durfte kommen, egal wer. Es gab nie, ohne dass ich es weiß, zeige ich jetzt einfach mal von mir aus, Stress mit irgendjemandem. Die Arena, die haben die Kühlanlage ausgebaut. Auch jetzt beim HSV drüben, wenn ich wieder sehe, in ihrem Zelt drin, auf einmal von heute auf morgen ist Dach kaputt, dann soll ja da schon wieder was Neues gebaut werden. Es wird alles nichts, weil dann wieder die Stadt Hamburg Nein sagt. Im Endeffekt gibt es in Hamburg jetzt ein Stadion und das ist in Farmsen, wo die Crocs drin sind. Und das ist ein Eisstadion, da muss man auch ganz offen und ehrlich sein, das ist 1970, ich weiß nicht, gebaut worden. Aber das kann ja nicht sein, dass in einer Stadt wie Hamburg es ein einziges Stadion mehr gibt. Unsere alte Trainingshalle hat jetzt der HSV übernommen. Ich weiß nicht, was sie da jetzt reinbauen. Fußballfelder wahrscheinlich wieder, ein Paddlecourt und dass die Handballer vom HSV eine zweite Spielfläche haben. Es ist so, nochmal, es gibt kein Eishockey mehr, was soll man damit machen? Aber es gibt ja noch genug Nachwuchsmannschaften und das ist das, es gibt ja Kinder, die immer noch wollen. Aber das wird einfach wirklich denen weggenommen. Und das regt mich auf, wenn man mir sagt, hast du eine Lösung? Nein, habe ich nicht. Aber auf die Frage, ob es wirklich in Hamburg nochmal Eishockey gibt, sage ich dir jetzt, heute, nein. Und wenn man sich vorstellt, wir reden über eine Stadt wie Hamburg und es kann nicht wahr sein. Es macht keinen Sinn für mich, dass da es nicht möglich ist, Eishockey genau die Jahre, was es davor ja gab. Fans, Zuschauer, Kinderzuspruch. Wir haben Maxi Franzrepp, nur mal so nebenbei, hat beim HSV drüben. Der war dann bei uns. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist das wirklich, sorry, ich reg mich gerade sehr auf, aber ich habe dafür kein Verständnis.
Aber ehrt dich nochmal, also die Aussage, dass du da sofort mit anpacken würdest, wenn es denn die Möglichkeit gäbe, spricht dir für dich und deine Vita in dem Bereich selbstredend auch. Wenn wir das gerade schon ansprechen, du warst zuletzt in Landshut, aber bist nach wie vor im Norden Deutschlands zu Hause. Also wo bist du gerade gebased, Schubi, und was machst du?
Ja, ich wohne ja in Kiel, schön Schleswig-Holstein, mit meiner Familie jetzt schon seit ein paar Jahren. Und nein, bin jetzt leider immer noch auf Suche nach einem neuen Job. Ich bin ja, wie gesagt, in Landshut letzte Saison gewesen. Da gab es ja auch dann eine ja, unschöne Trennung, will ich jetzt mal sagen, mitten im Sommer. Und bin halt jetzt leider auf Suche und möchte natürlich weiter im Eishockey bleiben. Das ist einfach mein Leben, das ist meine Leidenschaft. Trainer-Dasein, klar, gibt nicht viele Positionen. Aber nein, ich muss jetzt einfach die Ruhe weiterhin bewahren und werde natürlich jetzt auch öfters wieder ein paar Eishockey-Stadien mich blicken lassen, weil ich ja Selbstinteresse habe, mich weiterzubilden. Und Mann, es ist leider jetzt so, wie es ist, aber ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Eis stehen kann. Ich sag mal so, die Erfahrung, die ich habe, auch weitergeben zu können und einfach den Geruch des Eises und den Geruch dieser Kabine wieder bald spüren zu dürfen, weil ohne geht nicht.
Ja, ich glaube, die Begeisterung, die kann man auch ganz klar hören, die dringt aus jeder Pore. Vielleicht klappt es ja über den Podcast. Stefan Usdorf hat den Job als Sportdirektor bei den Nürnberg Ice Tigers tatsächlich über den Podcast bekommen. Da gab es diesen noch nicht, aber ist eine wahre Geschichte. Also wer weiß, für alle, die zuhören und einen begeisterten ehemaligen NHL-Defender in ihrem Team haben wollen, auf geht's, würde ich einfach mal sagen. Schubi, wir wollen das Ganze natürlich jetzt auch noch positiv beenden. Ich habe erst letztens kurioserweise so einen Highlight-Clip wieder gesehen. Das war, wie du noch DEL gespielt hast. Und eine Situation, da warst du verkabelt, also mic'd up, also mit einem Mikrofon in der Ausrüstung. Und du hast mit einem DEL-Schiedsrichter gestritten. Ich glaube, es war Lars Brüggemann, wenn mich nicht alles täuscht.
Naja.
Also du weißt, welche Szene ich meine. Und er hat irgendwie gemeint, Schubi, ganz ehrlich, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst.
Ja.
Also sprachlich hat sich dann schon mal viel getan seitdem, muss man sagen. Aber wie siehst du die Szene heute und wie kommst du im hohen Norden mit der bayerischen Sprache durch?
Du, die haben sich alle an mich gewöhnt, sage ich jetzt mal. Aber ich bin ja anpassungsfähig, weil meine Frau sagt halt auch immer, ich weiß gar nicht, was die immer an deinem Bayerischen hören. Also ich glaube, ich bin gut angekommen im Norden. Aber nein, die Situation mit dem Lars war natürlich legendär. Er hat es auch richtig gut gemacht. Lars, weil er wusste, dass ich verkabelt bin. Und Lars und ich, wir kommen sehr gut klar. Und natürlich, wenn man sagt, ich voller außer, wirklich, ich hatte ja gar keine Luft mehr. Den Satz, den ich da versucht habe zu sagen, das war ja eh ein zusammengewürfelter Haufen. Und deswegen hat er es sehr gut gemacht. Er hat es wirklich sehr gut gemacht. Und ich glaube, er hat echt nur drauf gewartet, dass er diesen Satz sagen kann. Legendär, muss ich. Also ist schon ein bisschen witzig gewesen.
Ja, nicht nur ein bisschen. Also ich musste auch ordentlich drüber lachen, deswegen spreche ich dich nochmal drauf an. Schubi, lass uns, nachdem wir jetzt kurz in die DEL abgetaucht sind, nochmal kurz ein bisschen über die NHL sprechen. Da ist ja auch ein bisschen was passiert seit der letzten Ausgabe in den letzten zwei Wochen. Unter anderem gab es eine Reihe von neuen Monsterverträgen. Jack Eichel zum Beispiel hat verlängert bei den Vegas Golden Knights 8 Jahre. 108 Millionen, das sind dann 13,5 pro Jahr, also ordentliches Jahresgehalt, mehr als Connor McDavid. Und der zweite war Lane Hudson, Offensivverteidiger von den Montreal Canadiens, auch er 8 Jahre, 70,8 Millionen, sind dann 8,85 Millionen pro Jahr. Wie siehst du beide Spieler? Ich meine, Jack Eichel dreht ja schon wieder richtig auf mit Vegas und Lane Hudson ist ja so ein bisschen dann der Anti-Schubi, weil der war ja vom Verteidigertyp eigentlich das komplette Gegenteil.
Ja, also fangen wir mal beim Lane Hudson an. Der ist schon wirklich ein unfassbares Talent, was der da hinten da rumzaubert. Der kann ja Schütze laufen und hat eine Technik. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und ich glaube, das ist ja immer das, was leider so ein bisschen die NHL auch immer so ausmacht. Oder wo viele Menschen drüber reden, ist natürlich die Summe, die er unterschrieben hat und wie viele Jahre. Nochmal auch, ich weiß gar nicht, Lane Hudson, wie alt ist der jetzt? 20?
Sowas, ja.
Sowas. Und unterschreibt für 60, 80 Millionen. Das ist halt schon mal eine Hausnummer. Ich hoffe wirklich nur, wenn man es geschäftlich sieht, da würde Stefan jetzt ja gleich, könnte er wieder erzählen und erzählen und erzählen, hat, glaube ich, Montreal einen sehr guten Deal gemacht. Nochmal, 20 bis der 28 ist für 8 Millionen jetzt, Entschuldigung, ich muss sagen, 8 im Jahr.
8,85 pro Jahr, ja.
8,85. Dann unter Salary Cup geht er immer wieder weiter nach oben. Glaube ich, haben sie einen sehr guten Deal mit ihm gemacht. Wir hoffen alle, dass er gesund bleibt. Wir hoffen alle, dass er genauso weiterhin aufspielt mit einer Leichtigkeit. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Lass diesen Jungen einfach spielen. Und das darf man nicht vergessen, du bist immer noch in Montreal. Das ist ja wirklich auch von der Fanbase her, die können schon sehr hart sein. Und ich hoffe, dass sie da eben auch auf den Jungen auch aufpassen werden, dass sie ihm nicht da auch medial zu viel Druck geben. Das ist einfach in Kanada so. Da wird medial, schau dir Toronto an oder auch in Edmonton, ja. Da gibt's ja, die sind da schon hinterher. Vor allem diese jungen Spieler eben auch, sag ich mal, zu testen. Und ich hoffe, dass er da in guten Händen ist. Und gut, Jack Eichel, glaube ich, hat es über die ganzen Jahre jetzt bewiesen, seitdem er getradet worden ist von Buffalo weg. Jetzt hat er seine OP bekommen. Er ist wieder gesund und das ist auch das, was wir immer sagen, das Entscheidende. Er ist vom Kopf her befreit. Die haben eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft in Las Vegas und ich glaube, auch mit dem Vertrag, glaube ich, kann er oder braucht er sich nicht beschweren. Ich glaube, bei ihm war es dann eher, da ging es um die Länge des Vertrages und nein, ich sag mal so, der spielt brutal auf und er hat sich auch genauso verdient.
Ja, beide maximale Länge, 8 Jahre, mehr geht nicht. Also langfristige Verträge scheinen en vogue zu sein, um so mal zu sagen. Schubi, lass uns auch mal auf die Verletzten schauen, die es momentan gibt. Also vom Gefühl her wird die Liste immer länger. Es sind sehr viele klangvolle Spieler auch verletzt, alleine bei den Florida Panthers. Da ist jetzt noch einer dazugekommen mit Dmitri Kulikov, auch ein beinharter Verteidiger, Handgelenksverletzung, wird 5 Monate ausfallen. Und die Verletztenliste bei Florida ist ja ohnehin schon unendlich lang. Barkov, der Kapitän, Kreuz- und Innenbandriss, glaube ich, war das. Matthew Tkachuk muss operiert werden, wird auch bis Dezember fehlen. Also ich stelle mir so langsam die Frage, ab wann wird's für Florida wirklich gefährlich? Ich meine, Ausfälle kannst du kompensieren mit Tiefe, da haben die Panthers ja auch genug. Aber ab wann, glaubst du, wird's auch für die Florida Panthers gefährlich, überhaupt den Cut für die Playoffs zu schaffen mit so vielen Verletzten?
Tja, ist halt jetzt die Frage, gell? Es geht halt jetzt bis Weihnachten oder Silvester durch mit den. Deswegen hast du ja ein Farmteam, deswegen hast du ja auch Spieler gedraftet. Das gibt ja auch einen Grund, dass du denen einfach auch mal die Chance jetzt gibst, dass sie sich beweisen können. Weil bis zu den Playoffs sind immer noch genug Spiele zu spielen. Und dann kommen sie ja auch irgendwann mal 1, 2, 3 auch wieder zurück in Florida. Also, tja, kannst du jetzt so oder so sehen. Also, wenn du mich fragst, würde ich bis Weihnachten, Silvester erstmal die junge Garde reinschmeißen. Weil dann siehst du eben auch, reicht's für den einen oder den anderen oder eben nicht. Und das geht ja auch immer weiter noch. Die auch für die nächste Saison oder für die nächsten 2 Jahre. Es kommt immer darauf an, wie lange die Jungs unter Vertrag sind. Aber das Entscheidende ist ja, was habe ich unten im Farmteam? Können die jetzt den nächsten Schritt machen? Und jetzt gib ihnen doch einfach mal die Chance. Weil du hast immer noch genug Spieler. Mein Gott, ja, es fehlen welche. Aber du hast ja immer noch Spieler, die jetzt 2-mal hintereinander den Stanley Cup gewonnen haben, die Führungsspieler sind, die einfach auch mal so Jungspunde unter die Fittiche nehmen, zu sagen, so und so musst du es machen, wenn du hier bleiben möchtest. So, dann mach das, zeig es, beweise es, weil im Endeffekt, es gibt einen Grund, warum du gedraftet worden bist, es gibt einen Grund, warum du einen Vertrag in Florida unterschrieben hast und im Farmteam bist. So, let's go.
Ja. Und wo wir bei Florida gerade schon sind, da steht ja in dieser Woche auch noch ein Termin an, der für einen Spieler der Panthers ein ganz besonderer sein wird. Brad Marchand wird nach Boston zurückkehren, also im Trikot der Florida Panthers, nur für alle, die jetzt kurz geschockt waren. Also er hat ein Auswärtsspiel bei den Boston Bruins. Ist auch so ein Spiel, da würde ich mal sagen, da würde ich auch wach bleiben, um mir das anzuschauen, weil Marshy wieder zu Hause, ja, Eishockey-Herz, was willst du mehr, oder?
Ja, es wird, glaube ich, schon eine tolle Sache werden, wenn er jetzt wieder nach Hause kommt, also nach Hause in Anführungszeichen. Er hat viel für diesen Verein gemacht und geleistet und klar kann man jetzt im Nachhinein sagen, zum Glück hat es mit Boston nicht geklappt. Ich glaube, er hat jetzt auch nochmal unfassbar einen Vertrag unterschrieben, ist wieder Stanley Cup-Sieger geworden. Hätte man sich ihm das gewünscht? Nein. Wenn man ganz ehrlich ist, hätte man ihn schon gerne weiterhin in Boston gesehen. Aber das ist der Sport. Jeder muss eben auch auf sich selber schauen. Und man hat auch Familie. Also von daher, ich glaube, für ihn war es natürlich die beste Entscheidung. Ich glaube, Boston ist jetzt auch in diesem Rebuild-Stadion immer noch drin, jetzt mit dem Sturm hier an der Bande hinten dran. Also ich glaube, die haben jetzt auch nicht den schlechtesten Start gehabt. Also von daher, die Draft-Picks, die sie bekommen haben, so alle, ich glaube, für beide ist doch positiv ausgegangen.
Ja, ich bin wirklich gespannt, wie auch die Fans reagieren werden. Ich meine, ist da gefeierter Spieler, aber halt auch so ein Spieler, den willst du nicht gegen dich haben. Also könnte tatsächlich eine sehr, sehr spannende Paarung werden. Wir gehen nochmal zurück nach Ottawa, denn auch da gibt's einen Verletzten, den du einfach nicht auf der Injured Reserve Liste haben willst. Und das ist Brady Tkachuk. Also auch absoluter Charakterspieler, unersetzbarer Power Forward eigentlich. Daumen-OP bei Tkachuk, 6 bis 8 Wochen Ausfallzeit. Für dich, Schubi, auch der Grund für diesen holprigen Start, den du schon angesprochen hast. 30 Gegentore in 6 Spielen, sie sind die Schießbude der Liga. Hat das auch sehr viel damit zu tun?
Ja, kann man jetzt natürlich die einfache Weg wieder gehen und sagen, ja, weil der Kapitän raus ist, funktioniert gar nichts mehr. So leicht ist es auch wieder nicht. Du merkst halt schon, dass ein Brady Tkachuk einfach fehlt. Natürlich, was du gerade angesprochen hast, Power Forward ist greedy, der geht vors Tor, der macht halt eben auch mal, fährt auch mal den Check zu Ende, und wenn es wirklich sein muss, dann muss Boxer sich halt eben auch. Und ganz ehrlich, was dieser Junge wirklich da in Ottawa reißt seit den letzten paar Jahren, also wirklich Hut ab. Hut ab, und genauso sein Bruder in Florida, was die da machen. Man kann sie hassen, man muss sie nicht mögen, alles gut, aber ganz ehrlich, genau solche Jungs möchtest du bei dir in der Mannschaft haben, weil die machen alles für dich, also wirklich alles. Die wissen, wo das Tor steht, die snipen dir auch mal einen rein, und ja, wenn sie mal ein bisschen dreckig sind, aber das braucht man ja eben auch. Und das ist das, was manchmal so ein bisschen fehlt, vor allem in Ottawa. In Ottawa macht es halt nur der Brady, sonst keiner. So, Claude Giroux ab und zu mal noch, aber dann war es es. So, und das ist manchmal, schau dir jetzt die Mannschaft in Florida an. Da hast du einen Marschi, dann hast du den anderen, den Bruder Tkachuk, dann hast du noch ein, zwei mehr. Dann hast du, wie du sagst, Kulikov in der Verteidigung. So, und dann möchte man genau gegen solche Mannschaften nicht spielen. Und das ist manchmal das, was mir noch so ein bisschen fehlt in Ottawa. Und vielleicht auch letztes Jahr, als sie in die Playoffs gekommen sind. Dieses Physikalische, einfach auch mal hinten einen Brecher oder auch vorne zu haben, hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich weiß, die Zeiten haben sich geändert. Es geht nur noch auf dünn und schnell und ja, nie wieder bremsen. Aber schau dir die Mannschaft aus Florida an. Die haben beides.
Wie du sagst, ja, gegen die willst du nicht spielen. Die ganzen Bennets, um nochmal den Namen reinzuschmeißen. Ist nicht umsonst Playoff-MVP geworden. Ne? Also muss man sagen, und gegen Florida spielt keiner gerne. Auch einer, der jetzt aus deutscher Sicht auf der Verletztenliste aufgetaucht ist, leider Gottes, ist Nico Sturm bei den Minnesota Wild. Rücken-OP, da hat er sich die ganze Vorbereitung schon rumgeplagt. Auch er wird jetzt erstmal 6 bis 8 Wochen fehlen. Ist natürlich nicht der Start, den er haben wollte. Ist er zurückgekommen jetzt nach Minnesota, hat da die Familie, seine Verlobte wohnt da, die Heimkehr zurück zu den Wild, wo er ja zum NHL-Profi geworden ist. Rücken ist auch immer schwierig, Schubi, oder? Also er ist ja so ein besessener Arbeiter, auch im Kraftraum. Ich glaube, wenn jemand in der Reha auch buckelt, dann ist es Nico Sturm. Aber ja. Rücken ist so eine ganz ekelhafte Verletzung, oder? Da kannst du ja fast gar nichts mitmachen, auch im Kraftraum.
Wenig. Ich hab wirklich Glück gehabt, dass ich mit dem Rücken nie Probleme hatte. Aber ich habe viele Mitspieler gehabt, die wirklich immer wieder auch nach dem Training, nach dem Spiel, die sind da manchmal, also weiß nicht, was die da für Schmerzen hatten. Also wünsche ich keinem. Und natürlich, wenn man dann auch noch so operiert wird, ich hoffe, dass das alles gut wird. Weil was mir beim Nico Sturm wirklich sehr, sehr gefällt, er hat sich das alles selber erarbeitet. Genau da, wo er jetzt ist. Und da ziehe ich so dermaßen den Hut vor, was dieser Junge allein zu sagen, ich gehe den Schritt rüber ins College, ich mache meinen Weg da drüben und bin auf einmal nicht gedraftet und mache hier dies, das, jenes. Und Respekt. Respekt, ja. Wirklich.
Absolutes Vorbild auch, glaube ich, für alle, die jetzt NHL-Profi werden wollen. Schaut euch einfach mal Nico Sturm an, wie der arbeitet jeden Tag, wie er trainiert, auch neben dem Eis, was für ein mannschaftsdienlicher Spieler er ist. Also würde ich jedem tatsächlich nur empfehlen, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Last but not least, Schubi, lass uns auch nochmal auf den Start schauen. Die Saison ist jetzt 2 Wochen alt. Man kann schon ein bisschen was rauslesen. Also ein paar Teams hatten einen Hot Start, einige hatten eher einen Cold Start. Lass uns mal mit dem Positiven beginnen, würde ich sagen. Da fallen mir 4 Mannschaften ein. Ich stelle die kurz vor. Ich bin gespannt, wen du sagen würdest, wenn du da ganz oben auf dem Zettel hast. Also Carolina Hurricanes 5-0-0. Heißt, die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der NHL, haben alle 5 Spiele gewonnen. Da ragt vor allen Dingen Seth Jarvis momentan raus. 5 Spiele, 8 Scorer-Punkte, darunter 6 Tore. 4 davon waren Game-Winning-Goals, also komplett irre. Und auch Shane Gostisbehere, der Verteidiger, 5 Spiele, 7 Punkte und eine +9. Also Carolina hat einen Superstart erwischt. Dann hast du noch 2 Teams, die haben immer gepunktet. Colorado Avalanche, 5 Siege, einmal nach 60 Minuten verloren, erst 10 Gegentore, also Monsterabwehr bei Colorado, dazu eine erste Reihe, die sich richtig gefunden hat mit Lehkonen, McKinnon und Netschas, die haben plus 9, plus 10 und plus 10, was das Plus-Minus angeht. Und dann haben wir noch die Vegas Golden Knights, ebenfalls noch ohne Punktverlust, 26 Tore geschossen, beste Offensive der Liga, dank Jack Eichel, über den wir es gerade eben hatten, der hat schon 15 Punkte gesammelt, Mark Stone und eben Mitch Marner, ich glaube in Toronto wird man sich da ja in den Hintern zwicken, wie das passieren konnte, dass der weg ist. Und einen, ja, ich will sagen, ein Dark Horse, wenn du so möchtest, möchte ich auch noch mit reinwerfen unter die Hot Starter. Und das sind die Detroit Red Wings. 5-1-0 Start, eine Auftaktniederlage, jetzt 5 Siege in Folge. Mo Seider auch noch zum Assistenzkapitän gewählt. Also ich würde die vier einfach mal in die Schlacht führen jetzt, Schubi. Wer hat dich am meisten überzeugt bis hierhin und warum?
Also überzeugt spielerisch Las Vegas. Also das ist schon wirklich, was die da vorne für eine Manpower haben. Ist schon, das macht schon Spaß, hinzuzuschauen. Klar, Carolina brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du 5-0 bist, hast du vieles richtig gemacht. Aber die Mannschaft, die mir jetzt am meisten Freude bereitet, also als drittes wäre wirklich Detroit. Gab es ja dir gleich mal eine Ansage vom Trainer. Und seitdem läuft's. Und nochmal, Detroit auch jetzt sehr, sehr, sehr lang nicht mehr in den Playoffs gewesen. Die haben die Mannschaft dafür und jetzt müssen sie auch mal wieder reinkommen, weil Detroit City kann auch richtig, richtig gut Eishockey feiern. Also von daher wünsche ich es ihnen und hoffe, dass sie es dieses Jahr schaffen.
Und von den genannten Mannschaften sehen wir da eine von denen in dem Stanley Cup Final. Was meinst du?
Ja, sagen niemals nie. Also nochmal, die Saison ist ja wirklich nur lang. Aber wenn man jetzt, also Las Vegas wäre schon eine Option. Glaube ich wirklich. Weil
ja, glaube ich ist, auch. Ja.
Wenn die gesund bleiben, haben die da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Truppe, um dieses Jahr eventuell ins Finale zu kommen.
Wir sind gespannt, schauen genau hin und schauen auch auf die Kaltstarter. Da muss ich leider meine San Jose Sharks allen voran nennen. Das einzige Team, was noch kein einziges Spiel gewinnen konnte. 0-3-2 lautet der Start. Also erstmal 2 Punkte auf dem Konto. Gott, der Trainer hat mir fast ein bisschen leid getan. Ryan Varsovsky, der hat gestern gesagt, er würde eines seiner Kinder opfern, um den ersten verdammten Sieg jetzt einfach mal einzufahren. Also das ist natürlich auch eine sehr krasse Aussage. Überhaupt nicht läuft es auch bei den Calgary Flames. 1-5 Start. Ist das schlechteste NHL-Team bislang. 25 Gegentore, da ist bislang nur Ottawa schlechter. Also schlägt hinten trotz das den Wolf ordentlich ein. Und eine dritte Mannschaft, die ich nennen möchte, obwohl die immerhin einen 3-3-1 Start hatten, sind die New York Rangers. Und warum? Weil sie daheim gar nichts hinbekommen. Also 0-3-0 lautet die Heimbilanz, also noch kein einziges Tor, noch kein einziger Punkt. Ich frage mich, was ist mit dem Madison Square Garden passiert? Da wollte doch früher keiner spielen. Jetzt klappt da gefühlt gar nichts mehr. Nochmal 3 Spiele, kein einziges Tor. Jetzt geht's mit dem Heimspiel gegen Minnesota weiter. Also ich bin sehr gespannt. Schubi, was sagst du? Wer hat dich bislang am meisten enttäuscht?
Ja, die Rangers, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ja Wahnsinn. Aber heute werden sie treffen. Ich glaube, heute Nacht spielen sie, gell? Gegen Minnesota,
ja.
Ja. Heute Nacht werden sie treffen und sie werden gewinnen. Hier Ansage.
Also Bold Prediction von Schubi. Irgendwann muss ja auch der Heimfluch brechen. Ich habe auch schon die lustigsten Memes gesehen, dass die Torsirene, also der Buzzer für die Torsirene schon Spinnweben und Staubflusen hat. Also ja, irgendwann muss es einfach brechen. Wir schauen gespannt hin, würde ich sagen, Schubi, du sowieso auch. Ich sag vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Wir schicken nochmal beste Genesungswünsche an Stefan Usdorf, der, ja, wie gesagt, krankheitsbedingt heute spontan ausgefallen ist. Gute Besserung, Stefan. Schubi, ich würde sagen, ich greife mein Versprechen vom Beginn des Podcasts einfach nochmal auf. Wir treffen uns in der Dreierrunde in nächster Zeit einfach mal wieder, besprechen ein bisschen die NHL und dann hoffentlich auch ein paar lustige Geschichten mit dir und Stefan. Bin ich mal gespannt auf den Schlagabtausch. Schön, dass du mit dabei warst.
Können wir gerne machen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Aber immer doch. Schubi, vielen lieben Dank. Viele Grüße nach Kiel. Und ich sage bis in 2 Wochen zur nächsten Ausgabe, dann Episode Nummer 31 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Ich sage Servus, macht's gut.